Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute lese ich die Geschichte des Under Rose, Teil 1 von Sabine Ludwigs aus der von Alicia Bionda herausgegebenen Anthologie Sad Roses. Prolog. Es muss nicht sein, aber es kann geschehen. Jedem von uns kann es passieren, dass ihm eines Tages das erscheint, was die Sramanas, die zauberkundigen Weisen, einen Liefer nennen. Jene Geistwesen in Tiergestalt und spirituelle Begleiter der Menschen, ähnlich wie Schutzengel. Kein Mensch kann sich seinen Liefer aussuchen, sondern das Krafttier erwählt einen Menschen und wird zu seinem ständigen Begleiter, seinem engsten Verbündeten und besten Freund, bis der Mensch stirbt. Es heißt, dass zu Beginn der Zeit jeder Mensch um seinen Liefer wusste. Doch im Laufe der Äonen ging dieses Wissen verloren. Heutzutage gibt es kaum noch Sramanas, die mit ihrem Geist das Virikuta, jenes mystische Land der höheren Ebene und Heimat der Liefer, bereisen können. Und es existieren nur noch wenige, die ihren Glauben weitergeben. Lediglich in den wolkenverhüllten Berggipfeln von Pantar, einem Land, das man auf den meisten Karten nicht verzeichnet findet, steht ein Kloster, in dem die Sramanas nach ihrer Gottheit Chimaira, der vielen, huldigen. Es ist das letzte seiner Art. Hinter den Klostermauern tief in den Felsen getrieben, wurden vor Urzeiten Kammern geschaffen. Nur einige auserwählte sramanische Brüder haben Zutritt zu diesen Katakomben. Denn hier liegen die Körper derer, die nicht von ihrer Reise aus dem Virikuta zurückkehrten, hier in der warmen Tiefe und alles umfassenden Stille ruhen die Schläfer. So ist es von Anbeginn der Zeit gewesen und so wird es immer sein. Heute. Manchmal stellt sich André Dorian Rose, genannt Andor, 35 Jahre alt und von Beruf Broker vor, dass es bereits unter seinem Bett haust. Das wäre nicht weiter ungewöhnlich. Spinnen leben seit jeher unter den Schlafstätten der Menschen. Trotzdem wäre es bei diesem Exemplar etwas vollkommen anderes. Schließlich handelt es sich um einen Liefer, um Noras Liefer, um genau zu sein. Doch Nora ist fort. Was also könnte es hier wollen? Oft träumt Andor von ihm. In seinen schlimmsten Albträumen hat es sich unter seiner Bettstatt mit unzähligen anderen Spinnen irgendwie vereint. Es hat sich all die anderen Artgenossen, auf die es unter dem Bett getroffen ist, quasi einverleibt, bis aus ihnen eine Monsterspinne mit fein behaarten Beinen geworden ist, eine Art hässlicher schwarzer Spinnenklumpen. In seinem Traum wartet das Spinnending, bis Andor schläft. Es belauert seine tiefen, regelmäßigen Atemzüge und dann steckt es seine gelenkigen Beine unter dem Bett hervor. Tap, 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 macht es in Andors Ohr. Tap, 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 tap. Eines nach dem anderen, wie eine missgebildete Hand mit 8 Fingern. Millimeter für Millimeter schiebt es sich verstohlen hervor, lautlos, gierig. Bebend vor Feindseligkeit kriecht es über die Bettdecke, auf das Gesicht des Schlafenden zu. Andor dreht und windet sich und wimmert, während der feiste Klumpen innehält und gerissen wartet, bis Andor wieder so tief schläft, dass er still liegt. Erst dann nähern sich die hochsensiblen Enden seiner Spinnenglieder Andors Gesicht. Sie tasten sich behutsam, kaum merklich vorwärts, zu ihm, hin zu seinen panischen Atemzügen und dem verlockenden Geruch seines Odems, der das Spinnending leicht streift. Es berauscht sich eine Weile an dem körperwarmen Luftstrom. Es verweilt, bevor es vorsichtig weiter auf die Quelle der Wärme zukrabbelt, tap, 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 bis es endlich Andors bloße Haut berührt und auf seinem verschwitzten Hals hockt und Andor erschauert im Traum. Das Ding ebenfalls lustvoll. Es lässt sich von Andors Herzschlägen berühren und ergötzt sich an seinem Pulsrasen, während sich seine geschmeidigen Beine um Andors Hals legen und diesen wie eine Faust umschließen. Wenn Spinnen in der Lage wären zu lachen, würde das Ding es jetzt tun, aus tiefster Kehle, kalt und grausam. Andor spürt, wie es die Beine anspannt und seine Kehle fester umschlingt. Er weiß, das Spinnending bräuchte nur ein wenig Kräfte zuzudrücken. Es ist nun nah, ganz nah an seinem Gesicht. Das ist der Augenblick, in dem sich ein Schrei aus Andors Mund befreit und ihn weckt. Hastig schaltet er die Nachttischlampe ein und greift mit zitternder Hand nach seiner Taschenlampe. Er beugt den Oberkörper über den Bettrand und leuchtet darunter. Nichts. Kein Spinnenklumpen. Kein verdammter Liefer. Kein Tap, 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 Tap. Er ist allein. Er hat Angst. Und er ist starkköpfig. Nein, er lässt sich nicht vertreiben. Diesmal nicht, kein zweites Mal. Schweißgebadet setzt er sich hin, stopft sich sein Kopfkissen in den Rücken und sehnt im tröstlichen Lichtschein seiner Nachttischlampe den Morgen herbei. Er sehnt sich auch nach Nora, jede Minute des Tages, und fragt sich, wie das alles hat passieren können und warum er es nicht hat kommen sehen, nicht verhindert hat, warum er es erst merkte, als es zu spät war. Und er nicht mehr für Nora tun konnte, als ihren Körper fortzubringen. An den einzigen Ort, an den er ihn bringen konnte. Nach Pantar. 6 Monate zuvor. Andor hatte Nora vom ersten Moment ihrer Begegnung an faszinierend und schön gefunden. Er traf sie in einer hoffnungslos überfüllten Kaffeebar, die Noras Zauberbohnen hieß und ihr gehörte. Dort verbrachte er seine kurzen Mittagspausen. Er fand Nora derart faszinierend und schön, dass er sich noch Wochen später hin und wieder dabei ertappte, wie er sie anstarrte und sich im Stillen fragte, wie kann es sein, dass sie sich ausgerechnet in mich verliebt hat? Wenn er sie darauf ansprach, lachte sie nur. Und wenn sie miteinander schliefen, was sie meist in Noras Wohnung taten, weil sie ein riesiges Bett besaß, in dem man sich herrlich dekadent fühlte, schlang sie danach die Arme um ihn. Lange Strähnen ihres braunen Haares kitzelten seinen Brustkorb, wenn sie sich in der Dunkelheit zu ihm hinunterbeugte und ihm ins Ohr flüsterte, wie unsagbar sie ihn liebe und dass es nie einen anderen für sie geben könne. Er hatte ihr geglaubt und gespannt zugehört, wenn sie ihm, an ihn geschmiegt, von ihrem Glauben erzählte, von den Jahren, die sie in der Abgeschiedenheit eines Bergklosters gelebt hatte, von der Gottheit Chimaira, von Virikuta und diesen geisterhaften Krafttieren, den Liefern. »Was ist dein Krafttier?« hatte er sie gefragt. »Die Spinne.« Um ihre Worte zu verdeutlichen, griff sie nach dem Chimaeron, dem Amulett mit dem Abbild Chimairas, das auf dem Nachttisch lag und auf dessen Rückseite die ausdrucksstarke Darstellung einer Spinne eingraviert war. Sie gab es ihm, und er versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie es ihn innerlich schüttelte. Obwohl Andor knapp 2 Meter maß und ihn kaum eine Sache je in Aufregung versetzte, empfand er eine heftige Abscheu vor Spinnen. Egal welcher Größe oder Gattung. Er musste sich förmlich zwingen, weiterzureden. »Und welche Eigenschaften verkörpert die Spinne?« »Die guten?« hakte sie nach. »Oder die schlechten?« »Die guten. Die Spinne steht für Geduld, Geschäftigkeit und Ausgewogenheit. Außerdem symbolisiert sie die Unendlichkeit.« »Und die schlechten?« hatte er zögernd gefragt. »Berechnung«, sagte sie. »Gier. Die Spinne ist die dunkle Seite, die in jedem von uns steckt.« »Welches Krafttier habe ich?« Er reichte ihr das Schmuckstück, sie legte es an seinen Platz zurück, bevor sie sich wieder neben ihm ausstreckte. »Ich weiß es nicht. Du musst es selbst herausfinden.« »Wie?« »Du musst nach deinem Krafttier suchen. Es gibt verschiedene Wege, seinen Liefer zu finden. Man kann in der Abgeschiedenheit meditieren. Einige Liefer zeigen sich den Suchenden im Traum. Sie können aber auch leibhaftig in ihrer Tiergestalt in Erscheinung treten. In dem Augenblick, in dem der Sucher es sieht, erkennen sie einander und es wird zu seinem Krafttier.« »Wie war das bei dir?« Nora lachte. »Er hat mir einen furchtbaren Schreck eingejagt.« »Er?« »Hm?« Sie nickte. »Mein Krafttier ist eine männliche Spinne, eine wirklich imposante Erscheinung.« »Ach«, kam es matt aus ihm heraus. »Eines Nachts kroch er unter meinem Bett hervor.« Eine Gänsehaut überzog Andors Körper und er musste die nackten Füße unter die Bettdecke ziehen, die zu kurz für ihn war, wie eigentlich alles. »Unter diesem?« Wieder lachte Nora. »Ja, er war tiefschwarz und er bewegte sich äußerst bedächtig. Ich konnte das Geräusch hören, das seine Beine auf dem Parkett machten, wenn sie den Boden berührten. Tapp machte es, tapp, tapp, tapp. Wie wenn man mit den Fingern auf einer Tischplatte trommelt, dann stand er da und schien mich anzusehen, und in dieser Sekunde wusste ich es.
Was?
Dass er zu mir gehört. Du kannst mir glauben, es war nicht so einfach, sich damit abzufinden.
Weshalb?
Spinnen gehörten nicht zu meinen Lieblingstieren. Sie gähnte.
Aber heute kann ich mir ein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen.
Wo ist er jetzt?
Fragte Andor mit Unbehagen. Sie zuckte mit den Achseln. In Virikuta nehme ich an, murmelte sie schläfrig. Er kommt selten ungerufen. Weißt du, fügte sie noch an, es ist eine wundervolle Erfahrung, dorthin zu reisen. Sie löschte das Licht und kuschelte sich an ihn. Nach Virikuta, meine ich.
Wie ist es da?
Stell dir die Erde vor, ihre Länder, Meere, Steppen und Berge, unberührt, friedlich, ohne Menschen.
Er tat es und fand es großartig. In der Nacht träumte Andor von Virikuta. Er saß von weit, weit oben, als würde er aus großer Höhe herunterschauen.
Andor zog ziemlich bald in Noras Wohnung, die direkt über der Coffeebar lag und ebenfalls ihr gehörte. Und kurz darauf fing es an, immer nachts, immer wenn Nora schlief. Zuerst waren da die Geräusche unter dem Bett, ein verstohlenes Rumoren, gefolgt von einem Tap-Tap-Tap-Tap, wie von Fingern, die träge gegen den Lattenrost trommelten. Und gerade wenn Andor glaubte, es nicht länger ertragen zu können, hielten sie inne und es wurde so still, als hätte ihn eine plötzliche Taubheit befallen. Kurz darauf spürte er, wie sich etwas von unten gegen die Matratze drängte, fest genug, dass er die Berührung an seinem Rücken fühlte, kräftig wie eine Männerfaust. Eine recht beeindruckende Männerfaust. Andor stöhnte. Die Faust öffnete sich, etwas plumpste zu Boden. Andor tastete nach der Nachttischlampe. Er knipste sie an und starrte angestrengt zu Boden. Es gab kein Härchen auf seinem Körper, das sich nicht aufgestellt hatte. Er roch seine Angst. Eine Mischung aus Salz, Ammoniak und Harnsäure, die als klebriger Schweiß aus seinen Poren sickerte. Und dann sah er es. Lange, kräftige, schwarze Spinnenbeine eines übergroßen Tieres schoben sich quälend langsam unter dem Rand des Bettes hervor. Eins nach dem anderen, Millimeter für Millimeter, kaum hörbar, sich auf den sich verjüngenden Spitzen der Glieder voranschiebend, griffen sie nach ihm, noch ehe der Leib zu sehen war. Nur, um letztendlich doch innezuhalten und verstohlen in die Dunkelheit unter dem Bett zurückzukriechen. Und dann erklang wieder dieses beharrliche Rumoren, bis in die Morgenstunden, in denen Nora endlich gähnend erwachte und sich ausgiebig reckte. In dem Moment, in dem sie die Augen aufschlug und Andor zulächelte, wurde es grabestill unter dem Bett. Natürlich hatte er oft versucht, Nora zu wecken, was sich aber als ebenso erfolgreich erwies, wie eine Leiche wieder ins Leben zu holen. Wenn Nora schlief, dann schlief sie. Unglücklicherweise glaubte sie ihm kein Wort. »Das bildest du dir ein«, behauptete sie. »Deine Fantasie geht mit dir durch.«
»Warum sagst du das?«
»Ganz einfach, weil es mein Liefer ist.«
»Und?«
»Kannst du mir einen vernünftigen Grund nennen, warum er sich dir zeigen sollte?« »Nein, das konnte Andor nicht.« Es sei denn, das Ding wollte ihm Angst einjagen, damit er, Andor, aus Noras Bett verschwand, aus ihrer Wohnung, aus ihrem Leben. Vergraulen war das viel zu harmlose Wort, das er ihr gegenüber gebrauchte. Darüber lachte Nora nur und sie schüttelte verständnislos den Kopf, als Andor das alles nicht länger ertrug und es vorzog, auf der Wohnzimmercouch zu schlafen. Die Geräusche, die Berührungen in seinem eiskalten Rücken, die Monsterspinne folgte ihm nicht. Der Gedanke, dass das Ding unter dem Bett genau das erreicht hatte, was es wollte, quälte Andor. Er gestand sich das nicht gern ein, aber es war offensichtlich. Man hatte ihn vertrieben.
der Aktienmarkt spielte weltweit verrückt. Immer häufiger arbeitete Andor bis tief in die Nacht. Wenn er nach Hause kam, völlig erschöpft von unerfreulichen Nachrichten und zum Teil heftigen Auseinandersetzungen mit Privatanlegern, schlief Nora bereits. Ihre sexuellen Begegnungen während dieser Zeit waren kurz und hastig und dienten schlicht dazu, einem menschlichen Bedürfnis nachzukommen. Man war hungrig und aß, man war müde und schlief, man war scharf und hatte Sex. Anfangs fiel es Andor nicht auf, aber irgendwann aßen und schliefen sie nur noch. Letzteres tat er auf der Wohnzimmercouch und sie im Bett. Es war Nora, die allen Zärtlichkeiten und körperlichen Begegnungen mit ihm auswich. Vermutlich hätte es ihn weniger gekränkt, wenn sie wenigstens ein bisschen barmherziger mit ihren Ausflüchten gewesen wäre. Aber sie bediente sich schlicht der althergebrachten Ausreden, die Andor im Stillen hämisch als die klassischen 3M bezeichnete: Müdigkeit, Migräne, Monatsblutung. Irgendetwas war geschehen, das sie von ihm fernhielt. Irgendetwas war zwischen sie getreten. Aber was? Fragte er sich in den einsamen Stunden auf dem Sofa. Doch dann beschlich ihn ein Verdacht. An einem der folgenden Tage kam er früher heim. Es war bereits dunkel, aber in der Wohnung brannte kein Licht. Nora sah er nirgends. Der Klang einer Trommel sättigte die Luft. Der Ton war leise, eindringlich und stetig wie der Schlag eines fremden Herzens. Andor erkannte die CD. Nora spielte das Stück, wenn sie meditierte. Er sah, dass die Tür zum Schlafzimmer ein Stück aufstand und wurde davon angezogen wie eine Kompassnadel vom Nordpol. Seine Beine fühlten sich schwer beweglich an, als er darauf zuging, als wären es nicht seine, sondern Prothesen, an die er sich noch nicht gewöhnt hatte. Mit unsicheren Schritten näherte er sich dem Türspalt, schob ihn weiter auf, schaute in das Zimmer. Er war nicht fähig, sich bemerkbar zu machen oder sich zurückzuziehen. Andor hatte oft davon gehört, dass Menschen in extremen Situationen wie versteinert waren, nicht mehr Herr ihres Verstandes, nicht in der Lage, ihren Körper zu bewegen. Andor hatte solche Behauptungen zeitlebens für übertrieben gehalten, bis zu diesem Augenblick, als er vor seiner eigenen Schlafzimmertür stand und durch einen Türspalt starrte. Verdammt dazu, alles mit anzusehen. Im Schlafzimmer war es ebenfalls dunkel. Lediglich der Schein einer üppigen, zunehmenden Mondsichel fiel auf das Bett und auf sie, auf seine Nora. Ihr auf dem Kissen ausgebreitetes Haar glich einem silbrigen Fächer. Nora war nackt und jeder Zentimeter ihres empfindsamen Körpers schien vor Erregung zu beben. Dieses Anzeichen ihrer Lust war Andor schmerzlich vertraut. Unzählige Male hatte dieser Körper vor Verlangen gezittert, während Andor ihn in den Armen hielt. Doch diesmal galt die Erregung nicht ihm. Für Sekunden dachte er, der schwarze Fleck auf ihrem Bauch wäre lediglich ein handförmiger Schatten und maß ihm keine weitere Bedeutung bei. Aber dann bewegte sich der Schatten und Andor erkannte, dass es tatsächlich eine Hand sein musste. Mit langen, schlanken Fingern, die sich geschmeidig spreizten, bevor sie die milchige Haut liebkosten. Dann sah er die Anzahl der Finger. Es waren 8. Nun erst begriff er und wirkte. Der elegante Körper des Krafttiers war von eindrucksvoller Präsenz und zeichnete sich zugleich durch sein gefährliches Aussehen und eine ästhetische Schönheit aus. Es war schwarz, glänzte matt, als wäre es Obsidian. In der Dunkelheit seiner Augen funkelte es. Es waren 8 und ihre Blicke tasteten Nora beständig ab. Verlangen lag darin, pure Leidenschaft. Und etwas, von dem Andor nicht glaubte, dass ein Tier es überhaupt empfinden konnte, noch dazu ein Geistwesen, das eigentlich nicht in der Realität existieren dürfte. Liebe, tiefe, bedingungslose Liebe. Weder das Wesen noch Nora bemerkten Andor. Beide waren auf dem Bett versponnen in ihr Liebesspiel. Denn das war es, was sie miteinander trieben. Ein Liebesspiel. Und die gedämpften Herzschläge der Trommel hüllten sie ein. Die 8-fingrige Hand wanderte voll Zärtlichkeit über den Frauenkörper. Sie nahm sich Zeit dazu, viel, viel Zeit, als solle dieser Moment nie enden. Tastend schob sie sich über Noras Bauch, der sich unter jedem Atemzug verlangend hob und senkte. Wie ein Schemen glitt die Lieferhand weiter auf Noras rechte Brust zu, umfasste sacht die weiche Fülle und hielt sie umfangen wie eine kostbare Blüte. Der Griff entspannte sich und die Schattenhand umschmeichelte gewandt die blassrosa Knospe. Selbst aus der Entfernung konnte Andor sehen, wie Nora reagierte und sich der helle Flaum, der ihren Körper überzog, aufrichtete, als würde ein lauer Wind darüber wehen. Noras Stöhnen war nur ein Hauch, und erst als sie es wiederholte, begriff Andor, dass es ein Name war, der Name des Liefers. »Tana, oh Tana!« »Nein«, schrie es in Andors Kopf, »nein, nein, rühr sie nicht an, rühr sie nicht an!« Doch die Beinprothesen trugen ihn nicht vorwärts, und der Körper, der ihm nicht gehorchte, blieb, wo er war, stumm, starr, kalt. Also glitt die Lieferhand ungehindert zu Noras Gesicht und berührte mit bebenden Spitzen ihre Lippen.
»Aufhören, Tana, du musst aufhören«, flüsterte Nora heiser. »Wir dürfen es nicht tun, wir dürfen.«
Und dann ihr Seufzen, als die Finger zu ihrer zweiten Brust huschten und sich ihre geschickt annahmen, bis Nora vor Verlangen wimmerte, erst da fuhr Tana träge zurück zu ihrem Bauch und weiter, ein wenig tiefer. Jetzt bot Nora ihren Leib hemmungslos dar, verlangte nach mehr, suchte verzweifelt nach Erlösung, und Andor sah, dass für sie die Welt um sie herum nicht mehr existierte. Sie wand sich unter den erregenden Berührungen wie eine Frau, die schon lange nicht mehr in dieser Art liebkost worden war. Und sie genoss Tanas sanftes Spiel. Mal drängten die Finger des Liefers, mal berührten sie ihren Körper kaum. Wie es sich für einen guten Liebhaber gehört, reizte er sie, verwöhnte sie und ließ sie auf mehr hoffen. Nora bog ihren Rücken durch, sie spreizte leicht die Schenkel und hob sich dem Liefer unter seinen langen, kundigen Gliedern entgegen, die langsam in sie eindrangen.
Oh.
Kam es nicht enden wollend aus ihrem Mund, süß und zähflüssig wie Honig. Andor wurde übel. Er wusste nicht, ob es die Trommel oder sein Herzschlag war, was in seinen Ohren dröhnte, und da, verlassen in der Dunkelheit, dem Wahnsinn nahe, begann André Dorian Rose zum ersten Mal in seinem erwachsenen Leben zu weinen. Es war das Geräusch seines Schluchzens, das ihn verriet, und Nora den Kopf heben ließ.
»Andor«,
sagte sie leise, ohne jedoch zu flüstern. Es klang ratlos, und sie seufzte, als wollte sie sagen, »Nun weißt du es also.« Der Liefer hockte bewegungslos, einer Gestalt aus einem bösen Traum ähnelnd, auf Noras Brustkorb. Da, wo die heftigen Schläge ihres Herzens unter den Rippen deutlich sichtbar waren, er machte keinerlei Anstalten, sich zu entfernen, und Andor meinte zu erkennen, dass sich das Schwarz seines Körpers noch verdichtete, so dass es irrsinnigerweise beinahe leuchtete. Die letzten Takte der Trommelklänge verstummten, als hätte das fremde Herz aufgehört zu schlagen. Es wurde still. Für einen Wimpernschlag geschah nichts, alles schien innezuhalten. Dann stieß Andor mit dem Fuß die Tür weiter auf und wankte einen Schritt auf die beiden zu.
»Geh weg von ihr«,
herrschte er das Spinnending an.
»Verschwinde!«
Feine Speicheltropfen sprühten aus seinem Mund, als er kreischte. »Hau ab!« Das Wesen rührte sich nicht. Andor konnte sich selbst in den Abgründen der Spinnenaugen sehen. 8-mal. Ebenso Nora, die nichts tat, um vor ihm zu verbergen, was vorgefallen war. Andor wischte sich mit der Hand über das Gesicht, bedächtig, von der Stirn bis zum Kinn.
»So etwas gibt es doch gar nicht«, ächzte er. »Das ist nicht real.«
Er schüttelte heftig den Kopf.
»Nicht real«,
bestätigte er sich noch einmal und verspürte das verrückte Verlangen zu kichern. Eine hysterische Reaktion, die er nur mit Mühe unterdrücken konnte. Seine Augen, grau wie ein Novembermorgen, verengten sich zu schmalen Schlitzen, als er hervorstieß.
»Das ist Wahnsinn! Du bist krank, Nora! Krank!«
»Warum sagst du das?« Andor kam näher und suchte mit dem Blick nach irgendetwas, mit dem er dieses Spinnending erschlagen könnte. Als würde er die Gefahr erahnen, richtete sich der Liefer auf. Eine stumme Warnung. Und jetzt konnte Andor seine Fresswerkzeuge sehen, die er drohend aufgerissen hatte. Plötzlich wirkte er noch einmal so groß. Andors Mund war so trocken, als hätte sich sein Speichel in Staub verwandelt. Er wich zurück, als die Spinne drohend auf ihn zufuhr. »Andor!« Nora zog eine Augenbraue hoch, kühl und gleichgültig. »Ich habe mich entschieden.« Ein tiefes Luftholen. »Du solltest jetzt gehen.« Stattdessen ging er auf sie zu. Der Liefer streckte seine vier vorderen Beine aus, umfasste Noras Kinn und drehte ihr Gesicht zu sich, als wollte er sie küssen. Andor hob die Hand, kam noch einen Schritt näher. »Weg von ihr!« Tana senkte seinen Kopf und berührte mit seinen Beißwerkzeugen Noras Unterlippe. »Noch einen Schritt«, dachte Andor, »dann erledige ich ihn. Noch einen Schritt!« Und er trat ihn. Der Liefer biss zu. »Nein!« Andor schlug die Hände vor das Gesicht, als könnte er alles ungeschehen machen, indem er es nicht sah. Als er sie wieder fortzog, war der Liefer verschwunden. Nora lag vor ihm. Im Mondlicht sah sie blass und wunderschön aus, aber etwas war anders an ihr. Dann erkannte er, was es war. Die Augen. Sie hatten sich verändert. In dem Weiß breitete sich Schwärze aus, wie ein Ölteppich auf dem Eismeer. Sie wisperte etwas, das er nicht verstehen konnte. Erst als er mit einem Ohr dicht an ihrem Mund war, hörte er sie ein Wort flüstern. Es war ein Name. »Siren«. Sie schloss ihre Erdölaugen. Andor machte sich auf seinen bisher schwersten Weg. Andor hob die Schultern und genoss die Wärme der Sonnenstrahlen. Es war Frühsommer in der Hochebene. Eiskalt und klar rauschte das Schmelzwasser zu Tal. Endlich erlöst aus der unbarmherzigen Winterstarre, stürzte es glitzernd und schäumend die Felswände herab. Tiefer und immer tiefer, bis es schließlich weit unten Kräuterwiesen und Gerstenfelder erreichte und sie tränkte. Er schaute dem Nass hinterher und fühlte, wie winzige, kühle Tröpfchen der Gischt sein Gesicht benetzten. Reflexartig wischte er sie ab und zog mit dem Ärmel fort. Andor wusste, dass die Menschen, die hier lebten, diese Jahreszeit herbeisehnten. Es waren überwiegend Bauern und bald würde es an der Zeit sein, die Ernte einzubringen. Nicht lange danach war der Sommer beinahe schon wieder vorbei. Rief einer seiner beiden Träger dem kräftigen Packpferd zu, um es voranzutreiben. Gemächlich trottete das Tier voran. Auf jahrtausendealten Karawanenpfaden zogen sie der Hochgebirgswüste entgegen, dorthin, wo einsam wie eine Einsiedelei das Kloster von Pantar auf einem Gipfel thronte. Obwohl das Kloster in einer frost- und schneefreien Zone lag und Andor lediglich mit der allernötigsten Ausrüstung aufgebrochen war, wurde der Aufstieg beschwerlicher, je höher sie kamen. Das Pferd mussten sie wegen der zunehmenden Unwegsamkeiten an dem letzten Gehöft, an dem sie vorbeikamen, zurücklassen. Dann war da der reglose Körper. Nora hier heraufzuschaffen war wesentlich schwieriger, als sich Andor vorgestellt hatte. Zuerst trug er sie noch, unter den mitleidigen Blicken der Träger, Meter für Meter, wobei er immer wieder Pausen einlegen musste. Aber Noras Körper zu schleppen war mühsamer, als einen lebendigen, straffen, und er schien auch viel mehr zu wiegen. An besonders unzugänglichen Stellen knickte der schlaffe Leib zusammen wie ein halbleerer Zementsack, und Andors Begleiter machten keinerlei Anstalten, ihm bei seiner Last zu helfen. Andor baute eine behelfsmäßige Schleppbahre und bettete Nora darauf. Doch die Träger weigerten sich ebenso beharrlich, den Travois, auf dem sie lag, auch nur zu berühren. »Es ist«, dachte Andor, »als wüssten sie genau, was mit Nora los ist, als hätten sie große Scheu davor oder Angst.« Deshalb war er gezwungen, sie weiter allein den Berg hinaufzuschaffen. Hier oben war alles blau, weil die Luft so dünn war, dass sie das Sonnenlicht nicht reflektierte. Nachts wurde es unter dem Sternenhimmel empfindlich kalt. Körperliche und seelische Schmerzen wurden zu Andors ständigem Begleiter. Doch er erfuhr auch die zurückhaltende Kameradschaft seiner Träger. Ahira und Merik. Ihr Alter konnte er nicht schätzen, beiden fehlten Zähne und einer von ihnen, Ahira, trug das Amulett Chimairas. Andor fragte sich insgeheim, welches Krafttier wohl auf der Rückseite seines Anhängers graviert war. Und obwohl sie Noras Bahre und ihren Körper weiterhin nicht antasteten, bildete sich eine Art Verbrüderung zwischen ihnen, wie sie in außergewöhnlichen Situationen unter Menschen unterschiedlicher Kulturen plötzlich entstehen kann. Am Rande eines klaren Gebirgsbaches lagerten sie. Sie bauten Zelte auf und legten währenddessen ihre Decken und Schlafsäcke zum Anwärmen in die Sonne. Abends saßen sie dicht um ein Feuer unter dem freien Himmel und hörten dem Rauschen des Windes zu. Wenn Andor den Kopf in den Nacken legte und hinaufschaute, zeigte sich der nachtschwarze, sternenübersäte Himmel mit erdrückender Klarheit. Andors Blick verlor sich in seinen Tiefen. Hier, 4000 Meter über dem Meer, fern von Industrie, Verkehr, Smog und künstlichen Lichtquellen, trübte nicht das kleinste Stäubchen das Schimmern des ewigen Firmaments. Und Andor staunte, stumm, über diese Erhabenheit. Nachts in seinem Zelt beobachtete er Nora. Sie rührte sich nicht, aber manchmal bewegten sich ihre Augen hinter den Lidern, als würde sie träumen, oder ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Einmal, als er in der Dunkelheit erwachte, sah er deutlich den Liefer auf ihrem Brustkorb hocken. Seine Silhouette erschien Andor wie eine schwarze Hand, die auf Noras Herz lag. Und am Morgen steckte ihr Körper in einem Kokon aus Spinnenseide. Es war, als würde der Liefer ihm zu verstehen geben, »Gib auf, sie gehört zu mir«, oder als hätte er sie gegen die Kälte schützen wollen. Andor brauchte eine Stunde, bis er Nora aus dem Gespinst befreit hatte, und eine weitere, bis er sich so weit gefasst hatte, um Ahira und Merik gegenübertreten zu können.